Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr schon wieder wach seid, schon wieder da seid. Wer war denn gestern Abend da, nur mal so zum Sehen? Schön, lasst uns Jesus nochmal die Ehre geben, das war wunderbar. Gottes Geist, Gottes Gegenwart, Gottes Reden. Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben, mitgewirkt haben, mit da waren, Zeit, Kraft, Energie investiert haben. Es war wirklich schön, es war ein guter Anfang. Am 27. Februar geht's weiter. Und heute feiern wir so ein bisschen im Rückblick und im Ausblick unseren 7. Gemeindegeburtstag, obwohl der schon ein paar Wochen her ist. Auch da können wir jetzt einen Applaus geben. Wir sind 7. Am 28. September 7 geworden. Und zu Geburtstag feiern ist zurückblicken, aber ist vor allem auch vorausblicken. Und ich habe es empfunden heute Morgen, dass der Heilige Geist uns in so einem Rückblick gleichzeitig einen Ausblick geben möchte und uns was mitgeben möchte, wie unser Leben mit ihm gelingt und wie es funktioniert. Und ich möchte einfach beten, Herr, dass du heute Morgen auch das Wort nimmst und dass es etwas von deinem Herzen offenbart, aber dass es konkrete Auswirkungen in unser Leben hinein hat. Herr, ich bete, dass du Bollwerke niederreißt, die uns im Weg stehen, Dinge, die uns das Leben müßig machen. Herr, du hast gesagt, du sandtest dein Wort und heiltest sie. Und ich danke dir, dass dein Wort heilende, erneuernde, befähigende Kraft in sich trägt. Dass Worte, die von dir kommen, kein Wort, was von Gott kommt, ist kraftlos. Und ich bete, dass du, Heiliger Geist, heute zu uns persönlich sprichst und dass jeder greifen kann, was es für ihn bedeutet. Und so befehlen wir dir auch diesen Zeitpunkt jetzt an, diesen Gottesdienst, auch die Predigt her und die Zeit danach in deinem gewaltigen Namen. Amen. Wir schauen zurück in unsere Geschichte, aber wir schauen auch zurück ins Alte Testament und schauen uns einen Mann an, und zwar einen Reformer im Test. Die Predigt heute heißt Iss oder Stirb. Ist doch gut. Ich würde dir zu raten zu essen. Es ist nicht so brachial gemeint, wie es klingt und doch ein bisschen so gemeint. Ich nehme euch mit in die Geschichte von Hiskia. Hiskia war ein Reformer im Alten Testament und dieser Mann hat das Volk Gottes, die Juden Israel, zu Gott zurückgeführt. Die waren von Gott abgefallen. Die hatten damals einen Tempel, wo man angebetet hat, wo man geopfert hat, wo man ein gottgeweihtes Leben gelebt hat. Und all das ist so den Bach runtergegangen, weil sein Vater war sehr gottlos. Er hat andere Götter angebetet, er hat andere Götter gesucht, er hat Altäre für andere Götter gebaut und er hat den wahren Gott, den lebendigen Gott, unseren Gott, nicht gesucht. Und dieser Hiskia wird mit 25 Jahren König. Wie gesagt, sein Vater war gottlos. Seine Mutter war aber die Tochter eines Propheten. Und zwar von Sechaja. Ihr könnt lesen in 2. Chroniker 29. Da heißt es, dass Sechaja hat einen anderen König damals in den Gesichten Gottes unterwiesen. Also dieser Sechaja war ein Prophet, der wusste, wie Gott spricht, wie Gott handelt. Und dieser Hiskia war ein Enkel von diesem Propheten. Also er hatte beides in seiner Linie. Für dich auch heute Morgen wichtig. Egal wie deine Linie ist, egal wie dein Hintergrund ist, ob die gesegnet ist, deine Linie, oder ob die gar nicht gesegnet ist, ob da Männer und Frauen Gottes waren oder nicht, Gott kann aus jedem Leben etwas Gewaltiges machen. Amen. Und auch egal, ob du jung oder alt bist, du kannst 25 sein, du kannst 75, 95 oder auch erst 15 sein oder auch 5, Gott kann und will Gewaltiges mit dir tun. Amen. So war es bei Hiskia auch. Dieser Hiskia führt das Volk Gottes zurück, er fängt damit an, den Tempel zu reinigen, er weiht die Priester und die Leviten neu Gott, er sagt, gebt euch Gott hin, dient ihm, er fängt an, die Feste wieder einzuführen, das Passafest, all das könnt ihr nachlesen in 2. Chroniker 29 bis 32. Und was er auch macht, was mich natürlich persönlich begeistert ist, dass er das Tag- und Nachtgebet wieder einführt. Er weiß, Tag- und Nachtgebet macht einen richtigen Unterschied. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Es ist wirklich so, wenn Könige es richtig drauf hatten in den Augen Gottes im Alten Testament, dann hieß es, sie waren wie David. Das ist schon mal sehr gut. Jesus selber lässt sich den Sohn Davids nennen. Also überleg mal, was für ein Herz David gehabt haben muss, dass Gott gesagt hat, der Mann gefällt mir. Kleiner Hinweis, David war überhaupt nicht vollkommen. David hat Ehebruch begangen. David hat sogar jemanden umbringen lassen, damit er eine Frau bekommt. Aber David war ein aufrichtiger Mann. David war echt vor Gott. Und Gott sucht keine perfekten Menschen. Gott sucht echte, aufrichtige Menschen. Amen. Menschen, die merken, in meinem Leben läuft vielleicht was schief und aber im Vertrauen zu Gott rennen, sagen, Gott, ich vertraue auf dich, selbst in meiner Unvollkommenheit. Das ehrt Gott. Wenn jemand sagt, ich vertraue dir, Gott, dass du mir gnädig bist, das ehrt Gott und Gott sucht solche Menschen. Dieser David im Alten Testament, wenn Könige es drauf hatten, dann hieß es immer, ja, der war wie David. Wenn er es richtig drauf hatte, ein König im Alten Testament, dann hat er auch die Ordnungen Davids wieder aufgerichtet. Die Ordnungen Davids sind verschiedene Dinge. Der Hauptpunkt, was David getan hat, ist, dass er das Geheimnis von Tag- und Nachtgebet verstanden hatte. Er hat ein Zelt aufgebaut, hat dort die Bundeslade hineingestellt. Das ist ein Symbol für Gottes Gegenwart. Vereinfacht gedacht, es gab einen Ort, wo Gott war. Und er hat gesagt, alle, die wollen, können dorthin kommen. Dann hat er dort 4000 Musiker aufgestellt, 288 Meistersänger, also Leute, die richtig singen konnten. Und ihr Job war Tag und Nacht Gott anbeten. Und was passiert ist, ist, das Volk hat Frieden gehabt, das Volk hat Wohlstand gehabt, die Herrlichkeit Gottes war da und die Feinde von Israel hatten keine Chance, das Land anzugreifen. Sein Sohn später, Salomon, richtet auch Tag und Nacht Gebet auf dann im Tempel. Und das heißt, der Schrecken Gottes fiel auf die umliegenden Völker, die gegen Israel waren. Das ist die Strategie auch heute für Israel, aber auch für Deutschland. Gott richtet in Städten Tag- und Nachtgebet auf, um seinen Segen auszugießen. Hiskia hat es verstanden, er war ein Mann nach Gottes Herz, er hat Tag- und Nachtgebet wieder aufgerichtet. Und für euch gilt die Einladung. Wenn ihr Teil dieser Gemeinde seid, wir haben unseren Tag- und Nachtgebetsraum. Und es ist die Zeit, dass wir ihn wirklich in dieser nächsten Phase schon, das ist gut, was wir jetzt nach dem Sommer aufgerichtet haben, aber das Ziel ist, lasst uns Tag und Nacht die Schichten füllen, dass jede Nacht und jeder Tag angefangen wird zu füllen. Unser Land, unsere Stadt braucht es, lasst uns Teil daran haben, schau, was das für dich bedeutet, übernimm eine Schicht, wenn du Fragen hast, sprich Marc an, das ist, Marc war gerade am Keyboard, einer unserer Ältesten, er kann dir alle Informationen liefern, aber wir wollen Tag- und Nachtgebet in unserer Gemeinde weiter aufrichten. Amen. Dieser Hiskia stellt die Musiker auf, sie fangen an, Gott anzubeten. Gott ist begeistert von ihm, sodass der Chronist folgendermaßen am Ende zusammenfasst in 2. Chroniker 31, 20 bis 21. So machte es Hiskia in ganz Juda und er tat, was gut und recht und treu war vor dem Herrn, seinem Gott. Und bei jedem Werk, das er im Dienst für das Haus Gottes und im Gesetz und im Gebot begann, um seinen Gott zu suchen, handelte er mit ganzem Herzen und er hatte Gelingen. Der Chronist sagt, Hiskia hat echt guten Job gemacht. Tempelweihung, Weihung der Tempelreinigung, Weihung der Priester und Leviten, Feste wieder eingeführt, Tag- und Nachtgebet aufgerichtet, good job. Und aus dem Nichts, im nächsten Vers, in 2. Chroniker 32, Vers 1, wird er plötzlich aus dem Nichts angegriffen. Wir lesen dort, nach diesen Ereignissen und dieser Treue, das ist auch interessant, also der Chronist sagt, nach all diesen Dingen und dieser Treue, er beschreibt das, was er getan hat, war echt treu vor Gott. Er hat echt was gemacht, was Gott wohlgefällig war. Nach diesen Dingen, die wirklich richtig gut waren und richtig auf Gottes Herz waren, kam Sanherib, der König von Assur, und er drang in Juda ein und belagerte die befestigten Städte und er gedachte, sie für sich zu erobern. Aus dem Nichts wird Hiskia und sein Volk einfach angegriffen. Und das ist ein Hinweis, das ist ein Rückblick auf Hiskia, das ist ein vielleicht Rückblick auf dein Leben, aber auch ein Vorblick. Es kann sein, dass du voll im Willen Gottes bist, dass du die Dinge Gottes tust, die richtig, die gut sind. Und aus dem Nichts kommt irgendwas und schlägt dich nieder, greift dich an, fordert dich heraus und will dir das Leben und das Leben mit Gott müßig machen. Schrecklich. Sanherib ist ein Bild für den Feind, für Satan. Nehemia hatte seinen Sanballat und es sind immer so lustige Namen. Und der Hiskia hat eben seinen Sanherib, die anderen haben Santa Claus oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, jeder hat so seinen Feind in seinem Leben. Jeder hat seinen Widersacher. Und dieser Sanherib ist ein Bild für den Feind. Es ist ein Mensch, aber es ist ein Bild, wie im Unsichtbaren auch der Widersacher Gottes, Satan, der Drachen, die Schlange, der Böse, den es leibhaftig gibt, Menschen, Diensten, Werken widersteht. Wir wollen uns angucken, was er macht. Dieser Sanherib kommt ihm nahe und dieser Feind, wir nennen ihn den Vater der Lüge, weil Jesus sagt über Satan, und wie gesagt, Sanherib ist ein Bild für ihn, wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, sagt er über Satan, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Jesus sagt über den Teufel, über Satan, er ist ein Lügner, wenn er redet, lügt er. Hey, der Teufel kann nichts anderes als lügen. Er ist ein Menschenmörder, es gibt ihn, er hasst Menschen, er ist ein Lügner. Er hat eine gewisse Kraft, aber unser Gott hat viel mehr. Amen. Wenn er redet, lügt er und er ist Vater derselben. Dieser hier im Bild Sanherib ist ein Bild für Satan. Er kommt zu Hiskia und dann fängt er an, zu Hiskia und dem Volk zu sprechen. Er belagert die Stadt, er belagert Jerusalem und dann fängt er an, so zu sprechen, dass das ganze Volk das hört. Und zwar in der Sprache, in der Mundart heißt es, die das Volk hört. Weil Hiskia dann und seine Obersten sagen, hey, sprich doch lieber mal Aramäisch, dann verstehen es nur wir, nicht Judäisch, weil dann hört das ganze Volk, was du sagst. Und Sanherib sagt, ja, das mache ich mit Absicht, weil ich möchte nicht nur dich ermutigen, ich möchte alle ermutigen. entmutigen. Entschuldigung. Ich möchte nicht nur dich entmutigen, ich möchte alle entmutigen. Und das ist die Natur des Feindes. Er kommt in dein Leben und er will dich, deine Familie, deine Gemeinde entmutigen. Und wie er das macht, ist ganz oft mit scheinbaren Fakten. Der Teufel kommt mit scheinbaren Fakten und legt sie dir vor. Und so lesen wir hier, als er die Stadt belagert, also die Stadt ist belagert, wenn eine Stadt früher belagert worden ist, dann war das Ziel, dass keiner mehr rein und raus kam, also kein Essen kam mehr rein, kein Trinken kam mehr rein, sodass man die Stadt in die Bredouille gebracht hat, die Tore zu öffnen, damit sie dann überwunden und besiegt werden kann. Wir hatten eine Berliner Blockade, dann gab es die Luftbrücke, damit eben diese Stadt nicht ausblutet oder quasi an Nahrung genug hat zu essen und zu trinken. Als diese Stadt belagert ist und der Druck immer größer wird, das Essen immer weniger wird, das Trinken immer weniger wird, sagt dieser Sanherib, worauf vertraut ihr, dass ihr diese Belagerung in Jerusalem aushalten wollt? Und das ist erstmal wichtig, das ist ein Fakt. Ist die Stadt belagert? Ja. Hat jemand Krebs vielleicht? Ja. Hat Gott etwas verheißen und es sieht gerade ganz gegenteilig aus? Ja. Das ist die Tatsache. Hey, wie wollt ihr eigentlich diese Belagerung aushalten? Es ist ganz wichtig, dass wenn wir mit Gott gehen, wir dürfen die Situation, was wir heute auch gehört haben, die Wüste angucken. Ey, da ist Wüste. Hier ist eine Herausforderung. Hier sieht etwas nicht gut aus. Ihr seid belagert und Sanherib fragt, na, wie wollt ihr denn diese Belagerung aushalten? Verführt Hiskia euch nicht, um euch dem Tod durch Hunger und Durst preiszugeben, wenn er sagt, der Herr, unser Gott, wird uns aus der Hand des Königs von Assur retten? Sagt, hey, lügt Hiskia eigentlich nicht? Täuscht er euch eigentlich nicht, wenn er erzählt, Gott wird euch schon retten? Ist es nicht ein Blabla, dass Gott schon eingreifen wird und Gott handeln kann? Guckt euch doch mal die Situation an. Guckt dir doch mal dein Leben an. Schaut doch mal deine Ehe an. Schaut doch mal die Situation mit deinem Kind an. Guckt doch mal deine berufliche Situation an. Schaut doch mal deine Sucht an. Ist das nicht irgendwie eine Täuschung, wenn dann der Pastor, der Hauskirchenleiter oder irgendein Fernsehprediger sagt, dass du dein Vertrauen auf Gott richten sollst? Ist es nicht Hiskia, fragt er dann, der seine Höhen und seine Altäre vom König von Assur, also von diesen falschen Göttern, beseitigt hat, als er zu Juda und Jerusalem gesagt hat, vor einem Altar sollt ihr euch niederwerfen und auf ihm sollt ihr Rauchopfer darbringen. Er sagt, hey, dieser Hiskia hat Götter und Altäre für falsche Götter niedergerissen. Früher gab es zum Beispiel Götter für Fruchtbarkeit, Götter für Regen, für Sonnenschein, damit die Landwirtschaft gelingt und so weiter und so fort. Und diese falschen Götter hat er niedergerissen. Er hat sein Vertrauen nicht auf falsche Dinge gesetzt, sondern auf Gott allein. Und jetzt sagt er, na schau mal, ist ja super. Du hast dich also entschieden, dein Business ohne Schwarzarbeit aufzubauen. Toll. Sieht blendend aus. Und bist nicht du der diesen Altar niedergerissen hat und gesagt hat, wenn ich Gott vertraue, wird es gelingen? Na bravo, schau dir mal an, wie es aussieht. Das ist, was Sanherib macht. Das macht der Feind. Du hast dich entschieden, vorwärts zu gehen im Glauben, in Familie, in Ehe, was auch immer, in Finanzen. Du hast Gott dich hingegeben und jetzt wirst du belagert, vielleicht, und sagt jemand, das sieht ja toll aus. Und dann sagt der Pastor, ermutigt dich, täuscht der dich nicht eigentlich? Ist es nicht eine Torheit, irgendwie dich da hinzugeben? Vor einem Altar sollt ihr euch niederwerfen? Erkennt ihr nicht, hört zu, erkennt ihr nicht, was ich, sagt der König, sagt dieser Sanherib, und meine Väter allen Völkern der Länder getan haben? Konnten etwa die Götter der Nationen der Länder ihr Land aus meiner Hand retten? Wer ist unter allen Göttern dieser Nation, an denen meine Väter den Ball vollstreckt haben, Bann vollstreckt haben, der sein Volk aus meiner Hand hat retten können, sodass euer Gott euch aus meiner Hand retten könnte? Lasst euch von Hiskia nicht täuschen und lasst euch nicht auf diese Weise verführen. Glaubt ihm nicht. Denn kein Gott irgendeiner Nation oder irgendeines Königreiches hat sein Volk aus meiner Hand und aus der Hand meiner Väter retten können. Wie viel weniger wird euer Gott euch aus meiner Hand retten? Das ist die Frechheit in Person. Sagt, guck dich doch mal um. Der hat auch auf Gott vertraut. Der hat auch gesagt, Gott heilt ihn. Der hat auch gesagt, Gott wird seine Ehe retten. Guck dich ruhig um. Und du glaubst, dass es bei dir anders laufen wird? Du glaubst tatsächlich, dass du da rauskommst? Genau so arbeitet der Feind. Sollte Gott wirklich gesagt haben. Goliath, ein Riese, verspottetes Volk Gottes. Und alle stehen da und sagen, der ist echt groß. War er auch wirklich? Das sind diese Fakten. Der war echt groß und die Stadt war echt belagert und du hast dich vielleicht echt entschieden, gewisse Dinge nicht zu tun oder zurückzulassen und dich auf neue Wege einzulassen, und jetzt sitzt du da und weißt nicht genau, wie es weitergeht. Das Problem ist, dass da wirklich Fakten mit drin sind. Der Feind liebt es, dir scheinbare Fakten vor Augen zu führen. Und er sagt dir ganz klar, dein Gott täusche dich nicht. Ich weiß nicht, oder ich bin sicher, du kennst das. Wenn wir zurückblicken oder wenn wir in die Bibel blicken, es gibt eigentlich keinen Mann, keine Frau Gottes, die das nicht erlebt hat. David wird gesalbt zum König. Du sollst ein Königreich haben. Und dann findet er sich in einer Wüste wieder mit lauter Schuldnern und bitteren Leuten. Und du denkst, er wird verfolgt vom König, haust in Höhlen und denkt sich, also irgendwie war, als der Prophet mich da gesalbt hat, habe ich mir was anderes vorgestellt. Josef kriegt einen Traum, dass seine Brüder sich verbeugen werden vor ihm, sogar Sonne und Mond, und findet sich wieder in einem Erdloch und dann, als Sklave und dann später im Gefängnis wegen einer scheinbaren Vergewaltigung, mit der er überhaupt nichts zu tun hatte. Das sind die Augenblicke, wo du denkst, was soll denn das? Und dann sagt Sanherib, na, ist ja toll, dass du dich auf Gott geworfen hast. Abraham wird steinalt, guckt sich an, guckt auf seinen Körper, sagt, also mit Kindern sieht es nicht mehr so gut aus. Dann guckt er auf seine Frau und merkt, es sieht wirklich nicht mehr gut aus. So heißt es im Römer, ich sage es nur deutlicher, was dort steht. Sein Glaube schwand dahin, als sie sich gegenseitig betrachteten. Ihr könnt es deuten, wie ihr wollt. Ganz praktisch, die Bibel ist sehr ehrlich. Und dann heißt es so, eine Empfangkraft, ein Kind zu gebären. Also wie auch immer man das dann deutet, aber auf jeden Fall musste auch er die Dinge tun, damit sie dann ein Kind bekommen haben, und Gott hat ihnen ein Kind gegeben. In meinem Leben, im Leben unserer Gemeinde, wenn wir heute hier so ein bisschen zurückblicken, auch auf 7 Jahre, war es am laufenden Band so. Das Erste, was Gott uns gesagt hat, als wir Teil einer größeren Gemeinde waren, war, hey, ich möchte Tag und Nacht Gebet hier im Prenzlauer Berg aufrichten, im Osten der Stadt. Und dann haben wir, Gott sei es gedankt, Nadine und Oliver kennengelernt am 23. September 2004, vor 11 Jahren. Und dann haben wir das denen erzählt, so ein bisschen, ja, was Gott macht. Und in meinem Herzen, ich hatte Prophetien, ich kam gerade aus Afrika, da wurde ich mit Namen rausgerufen in einem Gottesdienst, und man hat mir gesagt, was Gott machen wird, was für ein Aufbruch kommen wird und was Gott für Pläne hat und Gedanken. Dann war ich in Südafrika in einem Buchladen. Ich bin in diesen Buchladen reingelaufen, vielleicht so, ach, ich bin einen Meter nicht gut, 10, 15 Meter weiter hinten steht die Frau hinterm Tresen. Als ich reinlaufe, fängt sie an zu weinen und kippt so hinterm Tresen um. Da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, bin hingegangen. Dann sagt sie, ich habe dich heute Morgen gesehen, als ich gebetet habe, das ist, was Gott mit dir tun wird. A, B, C, D, E. Da dachte ich, das ist ja gewaltig. Mit diesem Gefühl bin ich nach Berlin. Eigentlich wollte ich studieren. Verschiedene Wege. Gott hat mir klar gemacht, er ruft mich auf eine Bibelschule. Dann fängt er an, über Tag- und Nachtgebet zu sprechen. Und in meinem Herzen hat etwas gebrannt. Und keine Ahnung, wie das funktionieren kann. Dann lernen wir die beiden kennen und fangen in einem Schulladen, in ihrem Schulladen, den bald alle Welt kennen wird. Amen. Amen. Fangen wir an mit Tag- und Nachtgebet. Aber die Gemeinde war so überzeugt davon, dass sie gesagt haben, naja, lasst die Leute aber mal ihren Hauskreisen drin. Ihr könnt es ja so darüber hinaus machen und gucken, wer da kommt und so. Und ob das eine gute Idee ist. Und dann kamen auch ein paar Leute. Und ich bin dankbar für jeden, der gekommen ist. Und ich habe fast den ganzen, das war Dienstagabend, den ganzen Dienstag habe ich immer gebraucht, um mich aufzuerbauen und nicht depressiv zu werden. Also ich musste mich von der Woche erholen. Weil ich was gesehen habe in meinem Herzen, das war groß, das war gewaltig, das war erwecklich, und die Realität sah aus, dass eine ist regelmäßig eingeschlafen bei diesem Gebetsabend, ein anderer, hast du gemerkt, der kam, weil er schön fand, dass da einfach Leute sind, so, also so viel mit Erweckung war da nicht in seinem Herz, aber so schön, dass wir alle da sind. Und du als jemand, der eine Vision trägt, hast du gedacht, oh, was ist hier eigentlich los? Und es hat mich richtig herausgefordert, weil du was trägst in deinem Herzen, du willst vorwärts gehen, Gott hat dir ein Bild gegeben, aber der Alltag sieht so anders aus. Vielleicht kennst du das auch. In deinem Beruf, in deinem Dienst, in deinen Finanzen, in deiner Ehelosigkeit. Vielleicht hat Gott was gesagt und du denkst dir, wo ist der Typ oder wo ist die Braut? Was ist hier los? Was geschieht? Wo ist Gott eigentlich? Hey, und Gott, das ist ganz wichtig, hat damit kein Problem. Gott ist mit dir im Jetzt und er hält es aus und er will, dass du ihn daran Anteil haben lässt. Du musst es nicht alleine klären. Amen. Was ganz schön war damals, ist, dass eine Frau dann einen Traum hatte, die wirklich gar nicht so geistlich war. Die war frisch bekehrt, die hatte sich vielleicht 2 Jahre vorher bekehrt, bei mir auf dem Zivildienst, eine ganz nette. Und dann hatte sie einen Traum und hat geträumt und gesagt, du, was ich gesehen habe, ist, die Dienstagabende sind für Gott. Ich habe gesehen, wie du dich dann immer hinkniest und die Füße der Leute gewaschen hast. Und das ist, wie Gott Dinge beurteilt manchmal, wo du dir denkst, oh, so wirkt es gar nicht. Es wirkt für mich total müßig, total anstrengend. Ich komme mir vor wie der größte Kasper, was ich hier mache. Aber Gott sagt, nee, in meinen Augen dienst du und liebst du und gehst voran. Herr, mit diesen Augen schaut Gott dich an. Wenn du manchmal sehen würdest, wie Gott dich sieht, auch in deinen Herausforderungen, in deinen Kämpfen, es würde dir das Herz wahr machen, wie liebevoll Gott zu dir ist. Als Petrus ihn dreimal verleugnet und der Blick Jesu ihn trifft, da war es nicht der Blick, der gesagt hat, habe ich dir doch gesagt, du Schwätzer. Er hat gesagt, das wusste ich, aber ich liebe dich, ich weiß, wer du bist, ich kenne dich, ich kenne dein Herz. Amen. Als wir über diese Gebetswochen begonnen hatten hier im Prenzlauer Berg, wollten wir ja auch dann erweckliche Zustände haben mit vielen Leuten, die zum Glauben kommen. Deswegen haben wir so viele Einsätze im Mauerpark gemacht zu der damaligen Zeit. Ich habe es gerade Oliver erzählt, dass wir über die Brücke gelaufen sind. Wie oft ich über diese Brücke zum Mauerpark gelaufen bin, mit einem Kloß im Hals und dachte, oh, wie mich das angestrengt hat, wie mich das herausgefordert hat. Ich dachte, das funktioniert nicht. Wir haben gesagt, Gott, wir wollen das sehen. Und wir haben dann eine Gebetswoche dort gemacht. Und dann haben wir Einsätze gemacht. Hey, und dann kam, wir haben damals ein Konzert gemacht mit No Longer Music. Da waren fast 2000 Leute da. Und richtig so eine Rockopera heißt das. Die machen das richtig gut mit Fackeln, so richtig gewaltig. Und dann wurde danach ein Aufruf gemacht. Uns kam einfach keiner nach vorne. Du denkst dir, wow. Gewaltig. Erweckung. Genau so fühlt es sich an. Als wir einen Alpha-Kurs damals in Hellersdorf gemacht haben, hat Gott zu uns gesprochen, haben wir alles vorbereitet. Tolles Essen gekocht. Wir waren da so 18 Leute so in so einer Jugendgruppe. Da haben wir gesagt, jetzt machen wir Alpha-Kurs, wir bringen dir zum Glauben. Die hatten mit Gott alle nichts zu tun. Am ersten Abend, wir hatten für, ich glaube, 20 Leute gedeckt, kam einer. Und nach dem Essen hat er gesagt, ich muss dann. Und fort war er. Und dann habe ich gesagt, ja, Prost. So sehen Vorwärts gehen mit Gott manchmal aus. Ich möchte nur sagen, wenn sich manchmal dein Leben so anfühlt, herzlich willkommen, mit dir ist überhaupt nichts komisch. Amen. Lass uns Gott mal einen Jubel geben. Mit dir ist nichts komisch. Überhaupt gar nichts. Wie gesagt, als wir dann Gemeinde gegründet haben, ausgesandt worden sind, konnte ich mit Miri kaum ins Restaurant gehen und feiern, weil ich dachte, hoffentlich wird es was. Als wir dann die Satzung schreiben mussten, ich war so herausgefordert mit allem, die ganze Zeit, am laufenden Band, auch als Gott uns zusammengeführt hat. Wir waren so verliebt, wir haben uns so sehen können, so im anderen das erkannt, was er trägt. Dann kamen unsere ganzen Lebensgeschichten hoch. Das wurde so herausfordernd. Und auch da mussten wir manchmal merken, wow, wie, du hast was verheißen, Gott. Wir haben was gesehen, wir haben was gespürt, auch in unserer Ehe. Was ist hier jetzt los? Wo kommt diese ganze Mühsal, dieser ganze Schmerz, diese ganzen gefühlten Unmöglichkeiten eigentlich her? Hey, das Leben mit Gott ist nicht klinisch rein. Das ist ganz wichtig, dass du dich damit versöhnst. Ich denke mir das manchmal bei Maria. Gott wusste über tausende von Jahren, dass der Messias geboren wird. Und denkst dir, wieso hast du eigentlich kein Hotel reserviert in der Nacht, dass sie gebären kann? Er wusste es, er hat es prophezeit. Und die Arme, es kommt irgendwo in Bethlehem an, kein Platz und muss im Stall zur Welt kommen, das Baby zur Welt bringen. Denkst dir, hallo? Gott ist nicht klinisch rein. Die Wege Gottes sind nicht klinisch rein. Und wenn du das Gefühl hast, dass es bei dir manchmal so aussieht, mit dir ist nichts komisch. Amen. Genauso fühlt sich Hiskia. Mit Gott vorwärts gegangen, wollte das Land Gott weihen, wollte einen neuen Aufbruch, einen geistlichen Aufbruch. Und plötzlich steht Sanherib da und sagt ihm, A, B, C, D, was machst du eigentlich? Guck mal die ganzen anderen Götter an. Bei dir wird es auch nicht funktionieren. Dann stellt sich die Frage, was macht man da? Und hier kommt der Punkt, weswegen die Predigt so heißt, iss oder stirb. Hiskia, der all das gehört hat, und jetzt der Feind setzt oft noch eins drauf, schreibt ihm noch einen Brief und lässt ihm alles in Briefform zukommen. Nur falls du es vergessen hast, was ich gesagt habe, lese es dir nochmal durch. Die ganze Ermutigung auf schwarz und weiß. Falls du irgendwie dachtest, du kommst raus, lest dir meinen Brief nochmal durch, damit du wirklich vor Augen hast, wie unmöglich deine Situation ist. Vielleicht ist das ein Arztattest, vielleicht sind das die Experten, die gesagt haben, wie es bei dir aussieht, zu deinem Business, zu deiner Ehe, zu deiner Familie. Vielleicht haben die Experten gesagt, nur hier, das ist unsere Beurteilung über deine Situation. Hoffnungslos. Mach dir keinen Kopf, das wird nichts. So macht es der Feind. Manchmal Menschen, die es gar nicht böse meinen, aber trotzdem kann es eine andere Stimme sein, die dir sagt, wage es gar nicht, Gott zu vertrauen, es wird nichts. Auch schrieb er einen Brief, um den Gott Israels zu verhöhnen und gegen ihn zu reden. Und was Hiskia dann macht, das ist gewaltig. Und jeder von uns kennt das. Und die Frage ist wirklich, was macht man dann? Was macht man nun? Was ist nun die Lösung? Hiskia rennt in den Tempel. Er nimmt diesen Brief und rennt los ins Haus des Herrn und legt diesen Brief vor Gott nieder und sagt, all diese Fakten stimmen. Meine Ehe steht am Abgrund, meine Kinder lieben Gott nicht, ich komme aus meinen Drogen nicht raus, ich bin gebunden, ich bin gefangen, meine Finanzen sind katastrophal, die Gemeinde geht nicht vorwärts, ein Aufbruch ist auch nicht da, was auch immer in deinem Leben los ist. Ich suche seit 3 Jahren einen Job, ich komme aus dieser Depression nicht raus, was auch immer dich beschäftigt. Oder du hast dich entschieden, diesen Weg zu gehen und jetzt denkst du, oh meine Güte, das ist doch viel steiniger als gedacht. Er legt diesen Brief vor Gott hin, die realen Fakten. Die realen Fakten könnten sein, voller Krebs, voller Metastasen, voller Hoffnungslosigkeit. Er sagt, so sieht's aus, mein Gott. Er flüchtet in den Tempel und legt Gott den Brief vor. Und dann sagt er zu Gott im Herzen, bildlich gesprochen, Folgendes. Was sagst du dazu? Und wenn du den einen Punkt mitnimmst, dann ist es der. Du musst, du darfst, du sollst, du musst unbedingt ein Mann, eine Frau Gottes sein, die die Worte Gottes hört. Die hört, was sagt Gott dazu? Was sagt Gott zu deiner Krankheit? Nicht allgemein, nicht theoretisch, nicht zum anderen. Was hat er zu dir explizit gesagt? Als wir einen neuen Raum gebraucht haben damals, wir waren in so einem kleinen Mehrzweckraum, 20, 25 Leute, dann haben sie uns gesagt, nach 2, 3 Monaten müsst ihr rausgehen, weil wir wollen samstagabends länger feiern und wir müssen immer aufräumen, wenn ihr da sonntags früh kommt. Waren ganz nett, aber haben gesagt, sucht euch bitte was Neues. Dann haben wir gesucht, es gab nichts, bis auf dieses Kino. Und dieses Kino war damals der 10-fache Preis pro Treffen mehr als das davor. Also stell dir vor, du hättest davor 50 Euro bezahlt pro Treffen, was ging, musstest du ab morgen 500 bezahlen. Dann haben wir gedacht, boah, die Gemeinde war eh wackelig, ich habe eh gefühlt gedacht, was machen wir hier für ein Kasper-Theater? Ganz oft, wunderbare Leute, das liegt nicht an den Leuten, das lag an mir und an diesem Gefühl, ist das alles real? Und dann sollst du jetzt noch 500 Euro bezahlen. Ich habe gemerkt, ich kann keine Entscheidung treffen, wenn Gott nicht was sagt. Ich möchte dir diesen Punkt aufs Herz legen. Was sagt Gott zu deiner Situation? Was sagt Gott zu deiner Ehe? Was sagt Gott zu Freundschaften, zu Beziehungen? Was sagt Gott zu deinen Finanzen? Was sagt Gott zu Diensten, zu Werken? Was sagt Gott zu dir? Leg ihm die Fakten vor, leg ihm deine Ängste vor, leg ihm deine Hoffnungslosigkeit vor. Renn in den Tempel und beiß dich fest und sag, Gott, was sagst du dazu? Ich habe gemerkt, ich muss von Gott eine Antwort bekommen. Ich habe das Gott hingelegt. Ich sage, Gott, du musst zu mir sprechen. Und dann lese ich plötzlich in Lukas, ich habe ganz normal meine, und auch hier der Hinweis, mach es mit der Bibel. Leg es dem Herrn vor und mach es mit der Bibel. Wo ist der Vers? Hier. Nimm das Wort Gottes. Weißt du, prophetische Worte sind wunderbar. Amen? Aber Jeremia sagt, das Wort Gottes ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Und er sagt, Träume sind wunderbar. Und wir haben auch gestern gehört, Gott will Träume freisetzen. Nimm sie. Aber das Wort Gottes, wenn Gott durch sein geschriebenes Wort etwas in dein Herz haucht, es gibt nichts, was kräftiger und gewaltiger ist, als ein zu dir gesprochenes Wort von Gott durch sein Wort. 100%. Er sagt in Jeremia, das Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes, lebendig gemacht für dich und deine Situation, ist wie Korn, wie volles Korn, denk an Vollkornbrot, volles, sattes Korn, was satt macht, was Ballaststoffe hat, was wirklich satt macht im Vergleich zu so einem Burger, wo du dann nach einer halben Stunde gegessen hast, viel Geld ausgegeben hast und dann nach einer halben Stunde oder Stunde, ich zumindest mir schon wieder denke, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe gar nichts gegessen. Er sagt, Träume, ich wusste es, ich esse es trotzdem. Aber es ist tatsächlich so, dass das Wort Gottes wie volles Korn ist. Und Träume und prophetische Worte sind fantastisch und gut und streckt euch danach aus, aber sie sind im Vergleich nur wie Stroh und Heu. Wenn Gottes Wort zu dir spricht, als Maria das Wort bekommt, du wirst den Retter der Welt gebären, da heißt es, und sie glaubte das Wort, sie gesagt, mir geschehe nach deinem Wort, und sie nahm das Wort in ihr Herz auf. Und dann sagt er, kein Wort, was von Gott kommt, wird kraftlos sein. Ich breche dir das runter, weil mir das so wichtig ist. Sei eine Person, die die Bibel in der Hand hat, die sie liest, die sie kennt und die sie durchblättert, bis Gott zu dir gesprochen hat. Ich empfinde, ich sage das ganz kurz, dass der Herr, anderes Thema, Gürtelrose heilen möchte und Sachen, die damit einhergehen. Also wenn da Entzündungen sind, der Herr möchte das heilen, wenn du das hast. Wir sagen, das verschwindet, das Feuer Gottes kommt auf dich, teste es und wenn es weg ist, lass es uns bitte so bald wie möglich wissen. Lukas 10, Vers 6 war der Vers, den Gott mir damals gegeben hat. Ich habe ganz normal gelesen. Das passiert manchmal auch nicht in einem Augenblick. Ich habe mich hingesetzt und gesagt, dann sprich mal. Manchmal dauert es 1, 2, 3 Wochen. Es darf schneller passieren, aber manchmal dauert es auch. Und die Frage ist, wie viel Druck braucht es, damit du dranbleibst, damit er zu dir spricht. Ich ermutige dich, renn gleich zu ihm und beiß dich fest, bis du eine Antwort hast, ohne dass der Druck noch größer werden muss. Habe ich geblättert und dann lese ich plötzlich Folgendes. Da geht es darum, wenn ihr in ein Haus geht und dann sagt, und wenn dort in diesem Haus ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen, wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren, in diesem Haus aber bleibt. Und der Mann, den ich kennengelernt hatte, der verantwortlich ist für das Kino, der war für mein Herz ein Mann des Friedens. So habe ich ihn wahrgenommen. Der war unglaublich uns wohlgesonnen. Der hat gesagt, ihr bekommt ein Kino, ihr könnt einen anderen Saal für die Kids nutzen, da vorne für die Großen, die Lounge unten, den Kaffeebereich, ihr kriegt einen Lagerraum. Also das war ein Mann des Friedens, der gesagt hat, hey, ihr könnt gerne hier sein. Und als ich diesen Vers lese, wenn dort ein Sohn des Friedens ist, in diesem Haus aber bleibt. Und dieses Wort ist mir wumm, ins Herz geschossen. Und jetzt war nicht mehr die Frage, wie kriegen wir die 500 Euro zusammen, sondern jedes Mal, wenn Sanherib seinen Brief mir vorgelegt hat, na, so eine Rechnung, und, wie willst du die bezahlen? Wusste ich, Gott hat gesagt, bleibt in diesem Haus. Punkt. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Ich weiß nicht, wie wir das tun. Aber ich weiß eine Sache. Gott hat gesagt, bleibt in diesem Haus. Und diese Frage, die legt Gott dir vor. Er möchte zu dir sprechen. Jesus sagt, ein Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus seinem Mund hervorkommt. Matthäus 4, Vers 4. Du lebst aus den Worten Gottes. Da kommt der Titel her. Iss die Worte Gottes wie Brot oder du wirst geistlich untergehen. Es gibt keine Nachfolge in Kühnheit, in Mut, ohne die Worte Gottes in deinem Leben. Du kannst auch nicht von den Worten Gottes von deiner Ehefrau leben oder von deinem Nachbarn oder von dem anderen Pionier, der damals dieses und jene kam oder von dem Ehepaar, das dann ihre Ehe doch noch gerettet hat oder was auch immer, sondern das darf dich inspirieren. Aber du brauchst dein Wort. Ich habe mir das damals gesagt, wenn ich irgendwo auch mal mit Krankheit oder so mich treffen würde, ich würde keine Entscheidung treffen, bis ich nicht wirklich Gott gehört habe. Ich möchte euch ermutigen, lasst euch nicht hetzen, lasst euch nicht vorantreiben von Entscheidungen, bevor ihr nicht Gott gehört habt über eine Situation. Der Feind sagt, mach, 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 mach. Und so fühlt es sich doch an, ich muss jetzt schnell entscheiden. Und Gott sagt, nein, hör, was ich dir zu sagen habe. Lege mir deine Fragen vor. Und von diesem Tag an, jedes Mal, wenn der Entmutigung kam, wusste ich, nee, Gott hat gesagt, bleib in diesem Haus. Gott hat es dann so gemacht, dass wir für ein Jahr die Finanzen zusammengetragen haben, was wunderbar war, hat verschiedene Türen geöffnet, aber das kommt danach. Die Antworten Gottes kommen danach, Amen. Erst kommt das Wort des Herrn, an dem hältst du fest und dann kommen Antworten, aber die kommen danach. Und nach einem Jahr ist das Geld ausgelaufen und dann habe ich gesagt, Gott, irgendwie, jetzt brauche ich eine neue Ansage. Habe ich wieder Gott gesucht. Und dann kam nichts, und das ist auch manchmal wichtig, manchmal wird Gott nichts Neues sagen, sondern er fordert dich auf, zu den Worten zurückzukehren, die du schon gehört hast. Was hat Gott schon gesagt zu dir? Dann bin ich nochmal in den Vers rein, ja, und so weiter, in diesem Haus aber bleibt, esst und trinkt, und so weiter und so fort. Und dann heißt es, geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Das war perfekt, das ist mir wieder ins Herz gefahren. Erst hat er gesagt, bleib hier und ein Jahr später hat er gesagt, geht nicht fort und in ein anderes. Bleibt hier. Und dann hat Gott seitdem es freigesetzt und wir hatten kein Problem mehr, das Kino hier zu finanzieren. Amen. Amen. Als Hiskia dort im Tempel schreit, zu Gott schreit, Gott, was soll ich tun? Wie geht es vorwärts? Was kann ich machen? Da kommt der Prophet Jesaja zu ihm. In Jesaja 37 wird die gleiche Geschichte beschrieben. Jesaja, der Prophet zur damaligen Zeit, bekommt ein Wort Gottes und schickt einen Boten zu Hiskia und ließ ihm sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, was du zu mir gebetet hast wegen Sanherib, der König von Asur, habe ich gehört. Wunderbar. Das Erste, was Gott dir sagt, ich habe dich gehört. Was deine Ehe, deine Familie, deine Finanzen, deine Arbeit, dein Dienst, was auch immer angeht, ich habe es gehört. Hey, einige sind hier, du hast Gott deine Jobsituation mit der Arbeitsagentur vorgelegt. Gott sagt dir, ich habe es gehört. Und die Quintessenz, was er ihm dann sagt, ist, alles wird gut. Ich habe einen missionarischen amerikanischen Freund, der kann nicht viel Deutsch, aber was er sagt, was er kann auf Deutsch ist, alles gut. Alles gut. So ist es, das reicht. Alles gut. Gott sagt, ich habe es gehört. Alles gut. Alles gut. Ich habe es in der Hand. Und der Heilige Geist möchte dein Jesaja sein. Du brauchst nicht einen Propheten. Propheten sind wunderbar, prophetische Stimmen sind wunderbar. Aber du hast den Heiligen Geist, durch den du Gott hören kannst. Meine Kinder, meine Schafe, die zu mir gehören, sagt Jesus, hören meine Stimme. Jesaja sagt von sich selber, jeden Morgen öffnet er mir das Ohr, damit ich hören kann, wie Jünger hören. Du musst, du darfst, du sollst aus den Worten Gottes leben. Ihr könnt gern Musik einspielen. In Psalm 1 lesen wir, dass ein Mann, und da geht es um das geschriebene Wort Gottes, der aus dem Wort Gottes lebt, aber es gilt auch für Frauen, wie ein Baum ist, der an Wasser gepflanzt ist. Heißt es, er bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Seine Blätter welken nicht. Jeremia greift das gleiche Bild auf. Er sagt, wenn Zeiten kommen, wo Dürre ist, hey, und jedes Leben kommt in Zeiten von Dürren. Amen? Nicht Amen im Sinn von Juhu, sondern ist es so? Ja. Alle, jedes Leben. Und Jesus sagt, der Psalmist David schreibt, wenn du ein Mann, wenn du eine Frau bist, die aus Gottes Worten lebt, die ist, dann bist du wie ein Baum, der nicht irgendwo in der Wüste gepflanzt ist. Das ist das andere Bild, nämlich eine Person, die nicht aus den Worten Gottes lebt, wo alles verdorrt und vertrocknet und dürre wird, sondern du bist eine Person, deren Wurzeln am Fluss sind, die immer trinken kann. Deine Blätter welken nicht. Und zu deiner Zeit wirst du Frucht bringen. Alles, was du tust, wird dir gelingen. Das ist die Verheißung, die Gott Menschen gibt, die das Wort Gottes essen. Das Allgemeine, das Übergeordnete, aber das Geschriebene, was er dir gesagt hat. Wenn du kein Wort hast für eine Situation, die dich bedroht, dann renn zum Herrn. Renn in den Tempel mit den Fakten, mit den Briefen. Sag, so sieht's aus, Herr. Was sagst du dazu? Wenn Gott spricht, kommt ein Frieden in deine Situation, der allen Verstand übersteigt. Da kann alles toben, alles aufgewühlt sein. Dann weißt du, das ist, was mein Gott zu mir gesagt hat über diese Situation. Manchmal sind die Antworten sehr logisch. Manchmal sind sie vielleicht gar nicht so logisch, aber es kommt trotzdem Frieden. Das ist auch herrlich. Du fragst A oder B und Gott sagt Dreieck. Aber du fühlst plötzlich so einen Frieden und merkst, wow, ja, was auch immer Dreieck bedeutet. Ich wollte eigentlich A oder B wissen. Das macht Gott manchmal auch. Aber hey, wie auch immer, solange du Frieden und Zuversicht und Geborgenheit hast im Herrn, darauf kommt's an. Lass uns aufstehen. Ich empfinde, dass Gott so Einzelnen, die das wissen, die das kennen, dass es wie so eine Auffrischung war, so wie so eine zellfrische Kur, wo Gott wie was Neues in dich nochmal reingepumpt hat. Nichts Neues, aber so wie erfrischt hat. Wenn du um diese Wahrheiten weißt, um diesen Lebensstil, aber merkst, irgendwie hat er dich die letzten Tage, Wochen, Monate, Jahre verlassen, dann sag das doch dem Herrn. Sag, Herr, ich will das ganz neu. Ich will ganz neu eine Frau, ein Mann sein, die aus deinen Worten und Verheißungen lebt. Es geht hier nicht um Hardcore proklamieren, sondern es geht darum, in der Stille deines Herzens die Worte Gottes zu tragen. Wie Maria, die gesagt hat, und sie nahm das Wort Gottes in ihr Herz auf. Sie bewahrte die Worte Gottes. Du musst es nicht rausschreien, aber du musst es bewahren. Nimm es wie eine kostbare Perle in deine Schatulle deines Herzens hinein. Nimm es in dein Innerstes hinein. Die Worte, die Zusagen, die Versprechen Gottes, nimm es in dein Herz hinein. Wenn du diesen Pfad verlassen hast, sag dem Herrn ganz neu, das möchte ich. In Josua 1, Vers 8 lesen wir, auch im Kontext vom Gottes Wort, aber es gilt auch für die Worte, die er zu dir spricht. Wenn du über dieses Wort nachsinnst, Tag und Nacht, wenn du die Worte Gottes in deinem Innersten trägst, Wolfhard Magisch sagt immer, Verstoff wechselst, sie kaust, wie so eine Kuh, verstehst du richtig, wieder kaust, schlucken und naja, dann wieder schlucken. Immer wieder aus den Worten Gottes lebst, sie bearbeitest, dann wirst du auf all deinen Wegen zum Ziel kommen. Es gibt einen Psalm, wo es heißt, wer sich nicht an die Worte Gottes erinnert, wird falsche Abzweigungen nehmen. Das ist keine Drohung, das ist nicht, wenn er sagt, weh, du machst es nicht, sondern er sagt, hey, das ist die Natur der Sache. Wer nicht auf die Karte regelmäßig guckt, wird eine falsche Abzweigung nehmen. Wenn du diesen Lebensstil gar nicht kennst, aus Gottes Wort zu leben, dann lädt der Heilige Geist dich heute ein, das zu tun. Sagen, Herr, ich möchte eine Person sein, die aus deinem Wort lebt. Ich möchte eine Person sein, die auf dein Wort reagiert, gerade wie dieses Lied. Das heißt, wenn du mich aufs Wasser rufst, Petrus wusste nicht, Gott, bist du das. Es kann sein, dass du vor einem Abschnitt in deinem Leben stehst, wo du das Gefühl hast, dass du einen Schritt gehen sollst und du bist dir nicht sicher, dann sagt Petrus zu Jesus, wenn du es bist, Herr, dann sprich, komm. Und es war dieses Wort komm, auf dem Petrus dann gehen konnte. Das, was ihn auf dem Wasser getragen hat, war das Wort komm. Das Wort Gottes ist wie eine Brücke, ein Pfad, wo keine Pfade sind. Und dann macht Petrus das Gleiche. Plötzlich schaut er auf den Sturm, auf das Unwetter, auf den Wind und fängt an einzusinken. Weil er weggeguckt hat. Wir haben es heute gesungen. Miri hat es aufgegriffen. Schaut auf Jesus. Schaut auf seine Worte, auf das, was er zu euch gesagt hat. Was hat er über dein Kind gesagt? Wenn Gott gesagt hat, dein Kind wird gesund sein, dann halte daran fest. Ich sehe das, dass er das auch sagt im Kontext von Frauen auch, Schwangeren auch in Zukunft, auch solche, die das hören. Er sagt, dein Kind soll gesund sein. Dein Kind wird gesund sein. Wir müssen einfach auch machen. Wir segnen alle Schwangeren in unserem Umfeld. Wir legen den Namen des Herrn auf euch. Das Blut von Jesus. Gar keine Bedenken oder irgendwas haben, sondern der Herr spricht Segen aus. Wir danken dir, Herr, für gesunde Kinder, starke Kinder, bewahrt durch deinen Heiligen Geist, durch dein Feuer. Wenn Gott über dein Kind gesprochen hat, was es mit diesem Kind tun wird, halte fest an den Worten Gottes. Wenn du im Boot stehst und das Gefühl hast, du musst einen Schritt gehen und bist dir nicht sicher, bitte Gott zu sprechen. Sag, Jesus, sprich zu mir. Sag, komm. Wenn du eine Antwort brauchst, einen Blick Gottes, eine Perspektive vom Himmel, leg es Gott hin. Sag, Gott, sprich. Können die Musik ein bisschen lauter machen? Sagt dem Herrn in ein paar Augenblicken, was auf eurem Herzen ist. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst diesen Gott gar nicht. Oder du bist gar nicht sein Kind und merkst, nee, diese Beziehung ist noch gar nicht wiederhergestellt. Aber vielleicht spürst du in deinem Herzen, ich will zu diesem Gott gehören. Ich will mit Gott leben, ich will von Gott hören, ich will seine Sicht der Dinge haben, ich will mein Leben gar nicht alleine gestalten. Und das ist kein Zufall, dass du heute hier bist. Es ist kein Zufall, dass du diese Worte hörst. Und es ist kein Zufall, dass du in deinem Herzen das spürst, dass es dich anspricht. Vielleicht verstehst du nicht alles, aber du spürst in deinem Herzen, dass es dich angeht. Und ich möchte uns einfach mal alle bitten, dass wir alle die Augen zumachen. Dass jeder mal für sich alleine vor Gott steht. Wenn du heute hier bist und jetzt in deinem Herzen spürst, dass du dein Leben eigentlich in Gottes Hand legen solltest, wenn du spürst, ich möchte mit diesem Gott leben, dann bitte ich dich einfach mal, deine Hand auszustrecken. Heb doch einfach mal deine Hand nach oben. Danke. Wer ist hier noch? Heb einfach deine Hand nach oben. Danke. Heb die Hand nach oben. Ganz nach oben. Vielen Dank. Hebt eure Hand nach oben. Streckt sie dem Herrn entgegen. Sagt, hier bin ich. Ich will mit dir leben. Ich will dir mein Leben geben. Ich will dir gehören. Hier sind noch ein, zwei Personen. Lasst eure Hand gerade nach oben. Danke, Heiliger Geist. Wenn ihr das gebetet habt, wir beten gleich ein Gebet zusammen. Und dann werden wir hier uns als Beter aufstellen. Wenn du das betest und dein Leben heute das erste Mal Jesus anvertraust, möchte ich dich einladen, einfach nach vorne zu kommen danach, hier vorne zu meiner Rechten. Da werden Leute für dich beten, da gibt es ein Heft über das Leben mit Jesus, was wir dir geben wollen. Wie Gott ist, wie es weitergeht, was er vorbereitet hat für dich. Und wir erwarten nicht, du musst nicht nach vorne kommen. Aber ich ermutige dich, nach vorne zu kommen, das mitzunehmen. Und wir wollen dich segnen, wir wollen beten, dass der Geist Gottes richtig dich durchströmst, dass du erlebst, wie Gott zu dir spricht, dass das nicht ein einmaliges Gefühl ist, sondern dass du richtig erlebst, wie Gott dich von nun an führt und leitet und wie das konkret aussieht. Und Herr, lass uns gemeinsam einfach beten zu Jesus. Jesus, danke, dass du Gott bist, der Mensch geworden ist. Du bist der Sohn Gottes. Und du hast dein Leben für mich gegeben. Du bist für mich gestorben. Für meine Schuld. Für meine Vergehen. Großes und Kleines. Jesus, ich danke dir, dass es keine Schuld gibt, die zu groß ist für dich. Ich bitte dich, wasche mich rein. Nimm alles weg, was zwischen dir und mir steht. Ich möchte dein Kind sein. Ich möchte von dir hören. Ich möchte von dir geleitet und geführt werden. Ich möchte von dir unterwiesen werden. Erklär mir die Welt. Erklär mir das Leben. Zeig mir, wie es im Original aussieht. Jesus, ich glaube, dass du gestorben bist. Und ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich glaube, dass du lebst. Und ich will zum Licht gehören und nicht zur Finsternis. Herr, sei mein Retter, schenke mir ewiges Leben und sei mein Herr. Zeige mir, was dir wichtig ist. Ich gehöre zu dir. Ich bete in deinem Namen, Jesus. Amen. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Der Gott, der rettet, der Menschen neu macht, der Menschen frei macht. Wenn du das gebetet hast, bist du ab heute eine neue Person. Nichts bleibt, wie es ist. Nichts. Nichts. Du wirst eine Welt sehen, von der du nichts wusstest. Du wirst Dimensionen erleben, die du nicht kanntest. Ich bitte die Beter, nach vorne zu kommen, sich aufzustellen. Oh ja. Preis dem Herrn. Habt ihr alle eure Sektgläser? Da vorne gibt es noch welche, wenn jemand keins hat. Nehmt euch alle euer Sektglas. Wir stellen, und das wollen wir super, weil wir sind so in der Zeit, ich dachte, wir sind so früh heute, das ist ja wunderbar. Und das, der Heilige Geist ist da voll mit drin. Was wir jetzt machen ist, bevor wir beten, ist, wir wollen, die 7 Jahre sind wunderbar, aber wir wollen unsere Gläser erheben heute zur Ehre Gottes, der ein treuer, wahrhaftiger Gott ist. Amen. Gott hat aus einem kleinen Treffen im Lieblingsschuh-Dienstagabend tatsächlich sein Wort erfüllt und eine Gemeinde geboren, etwas, was diese Stadt segnen und prägen wird, wo viele Leute zum Glauben kommen werden, und Gott hat etwas begonnen und er wird es auch vollenden. Amen. Und in Anbetracht dessen haben wir wie beim Abendmahl, das ist aber überhaupt nicht irgendwie blasphemisch, wieder unsere 4 Stationen. Diesmal gibt es dort nicht Brot und Wein, sondern Sekt und Orangensaft. Und ich bitte euch zügig, ihr dürft schon losgehen, euch an diese Position zu begeben. Ihr kriegt einen Schluck Sekt, einen Schluck Orangensaft. Nehmt ihn mit rein, wartet. Wie gesagt, immer nur einen Schluck. Also nicht, dass du das Glas ganz voll machst. Und dann wollen wir anstoßen auf Gottes Treue. Die, die beten, dürfen sich gerne schon hier vorne aufstellen. Dann seid ihr nämlich schon am richtigen Platz. Also alle Beter bitte hier vorne auf, rein. Okay, hat jeder ein Glas? Jeder, der eins möchte, hat jeder, der eins möchte, ein Glas? Lass uns mal die Gläser kurz erheben. Ich denke ganz kurz, vom ganz Anfang sind noch dabei Nadine und Oliver, vielleicht winkt ihr mal ganz kurz, dass man euch sieht, ja. Schön, dass ihr so lange dabei seid. Dann auch Tom, der ist auch fast von ganz Anfang dabei, ganz da hinten. Dann der, wunderbar, der Alex, ich weiß nicht, ob er hier im Raum ist. Der Technik-Alex ist wahrscheinlich unten und sieht uns über den Bildschirm. Schön, dass du, oder auch nicht, wie auch immer, ich weiß nicht, wo er ist, aber schön, dass es dich gibt. Ist noch irgendjemand von Anfang an dabei, so Lieblingsschuh-mäßig? Eigentlich nicht, zumindest nicht hier im Raum. Und all die anderen, wunderbar, dass ihr dazugekommen seid, dass ihr irgendwie den Weg hergefunden habt. Und wenn es nur heute als Gast ist, dann dürft ihr einfach mitfeiern. Also ein Lied kann ich jetzt irgendwie nicht anstimmen. ist geil, was angemessen wäre. Lass uns doch mal die Gläser heben. Basti, was machen wir jetzt? Du kannst doch sowas. Mach mal was jetzt.
Na, ganz klassisch singen wir Happy Birthday, liebe Kreative, oder? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe die Kreative. Happy Birthday to you. Und Herr, wir danken dir einfach, was du getan hast und was du noch tun wirst. Wir erheben dich über diese Gemeinde, dass sie dir gehört und niemand anderem. Und so wirklich heben wir die Gläser dir zu Ehren, Herr. Nicht, weil wir uns besaufen wollen, sondern weil wir dich feiern wollen, Herr. Weil du der bist, der alles bewirkt hat und der noch weiteres bewirken wird, in Jesu Namen. Amen.
Eins möchte ich noch, bevor ihr anschluss, muss ich eine Sache noch sagen. Das ist so lustig, weil wir hatten ja vor einem Jahr hier die Einweihung, vor anderthalb Jahren, und da habe ich meiner lieben Frau einen Blumenstrauß mitgebracht, um ihr für all diese Dinge zu danken. Und jetzt habe ich das nicht explizit erwähnt und gerade habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Weil ich mich so eins mit ihr fühle. Wir haben, wenn ich das hier so sage, haben wir das zusammen gemacht, aber es ist ja klar, dass sie auch von Anfang an dabei war und alles mitgetragen hat. Und ihr dürft ihr auch einen lieben Applaus geben. Weil sie hat alle Kämpfe gesehen, sie hat mir den Rücken freigehalten, wenn ich 7 Stunden gebraucht habe, um mich aufzubauen, um dann irgendwie wieder so zu tun, als ob es wirklich gelingen wird, und mir den Glauben zu bewahren. Und deswegen, ja, Gott sei es gedankt, da wo er in Ehen, in Familien, in Freundschaften Menschen uns zur Seite, dir zur Seite stellt, die an dich und an das glauben, was Gott gesagt hat. Und das möchte ich euch auch sagen, schart Menschen um euch herum, die Gottes Worte glauben, die ermutiger sind, und werdet solche, die andere ermutigen in den Wegen und in den Gedanken Gottes. Amen. Prost! Oh, jetzt muss er anstoßen. Auf leeren Magen. Falls das Gebet etwas fröhlicher ist als sonst, ist es der Heilige Geist. Das ist schon Apostelgeschichte 2. Sind sie denn trunken? Nein, doch nicht so früh. Nichts dergleichen. Was wir jetzt machen, wir spielen wieder Musik ein. Die Gläser bitte beim Rausgehen unbedingt in einen von diesen gelben Kästen stellen. Wir waschen die und behalten die fürs nächste Jubiläum. Oder für andere Festigkeiten. Ich gebe euch das gerade. Die Beter können sich gerne hier aufstellen. Gebt die Gläser ab. Und alle, die ihr jetzt euer Lebens erste Mal Jesus gegeben habt heute, kommt bitte nach vorne, wir wollen euch segnen, wir wollen für euch beten. Sagt es der Person, dass ihr das heute gebetet habt, wir wollen, dass ihr im Heiligen Geist getauft werdet, dass die Kraft Gottes auf euch kommt. Wenn ihr eine andere Not habt, wenn ihr Gebet braucht, lasst uns richtig nochmal Musik ein bisschen lauter einspielen. Dass wir nochmal in so eine Atmosphäre von Anbetung und Gebet gehen. 12.12 Uhr. Fit. Wenn ihr Gebet braucht, wenn ihr einen Segen braucht, wenn ihr Heilung braucht, wenn ihr eine Berührung braucht, wenn ihr etwas braucht von Gott, was ihr nicht habt, kommt gerne nach vorne. Wir stehen hier, wir wollen euch segnen, wir wollen euch Gutes tun und einfach ja, nach Hause senden mit dem Guten, was Gott für euch hat. Alle anderen, euch segne ich im Namen von Jesus. Habt eine starke Woche, hört die Worte Gottes. Ich segne euch mit offenen Ohren zu empfangen von Gott. Ich rufe das Blut von Jesus aus über euch, den Schutz des Allerhöchsten. Ich spreche Gunst aus über euch, Versorgung, Gelingen, Freiheit in jedem Detail. Und ihr könnt gerne hier drin sitzen bleiben und einfach so die Atmosphäre genießen oder nach unten gehen, da gibt es Kaffee und Tee, oder jetzt zum Gebet nach vorne kommen.